Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz, wobei heute stimmt das eigentlich gar nicht so genau, weil ich sitze hier gerade in Mainz im Abgeordnetenhaus und ich darf auch gar nicht sagen, willkommen hier in Koblenz, Pia und Stefan, weil ich bin ja zu Mainz oder in Mainz zu Besuch heute. Trotzdem erstmal hallo an euch beide.
Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend. Bist gut durchgekommen?
Ja, es geht. Ich habe gerade schon gesagt, ich musste mit der E-Ladestation ein bisschen kämpfen, aber ich habe es pünktlich einigermaßen geschafft. Schön, dass ich heute hier sein darf in Mainz. Das hat ja am Abend, Vorabend des Landesparteitags wunderbar heute funktioniert. Pierre Schellhammer und Stefan Jakob sitzen mir hier gegenüber und wir wollen heute über das Thema Inklusion, Förderschule, aber auch generell über das Thema die Landesarbeitsgemeinschaft Bildung und Weiterbildung und alles, was damit zusammenhängt, sprechen. Und natürlich morgen, ich habe schon gesagt, steht der Landesparteitag an. Die Folge wird vermutlich erst danach veröffentlicht, aber reden können wir trotzdem drüber. Ich habe gesagt, ich stelle euch gar nicht so weit vor, sondern ihr könnt euch kurz selbst vorstellen. Stefan, willst du vielleicht mal ganz entgegen der üblichen Vorgehensweisen. Stefan, willst du einfach mal anfangen? Die Pia kennen unsere HörerInnen nämlich schon. Die Pia ist nämlich, ich glaube, der Gast, der von extern am häufigsten schon bei uns im Podcast war.
Ja, okay. Stefan Jakobs, ich bin Sonderpädagoge, so hieß das damals noch, als ich es studiert habe. Also bin heute, sagt man, Förderschullehrer. Im Moment tätig als Vorsitzender des Hauptpersonalrates für die Förderschulen im Bildungsministerium. Da sind aber dann die Leute auch zu vertreten, die in der Inklusion tätig sind. Das heißt, alle Beschäftigten, die in Abordnung in den Schwerpunktschulen unterwegs sind, werden von uns mitvertreten. Und dann ist der Strauß eigentlich schön breit an Einblicknahmen, die man so in die Schulen des Landes hat. Schwerpunktschulen und Förderschulen, ja.
Genau, das wird ja heute unser Thema werden. Ein kurzer Schwenk zu Pia, die sitzt hier links neben mir und ich kann sie gar nicht so richtig angucken, damit wir ins Mikro sprechen können. Aber Pia, schön, dass auch du heute wieder Zeit hast für sehr uns. Gerne. Deine Zeit ist, glaube ich, kostbar, aber trotzdem hast du die Zeit gefunden. Parlamentarische Geschäftsführerin bist du.
Ja.
Und aber auch vor allem, und das eben heute, deswegen der Podcast mit dir, bildungspolitische Sprecherin.
Korrekt. Das hast du gut.
Was kann ich noch sagen, um dich vorzustellen? Oder was möchtest du sagen, um dich vorzustellen?
Ich bin in der dritten Wahlperiode Abgeordnete hier in Rheinland-Pfalz und habe jetzt einen besonderen Fokus in den letzten 1,5 Jahren auf die Bildungspolitik gelegt. Ja, und ich freue mich einfach auf den Austausch. Also es ist eine total dicht bepackte Zeit aktuell. Nächste Woche beschließen wir erst den Landeshaushalt. Morgen ist Landesparteitag. Es knubbelt sich alles. Und umso schöner ist es, dass wir uns jetzt hier nochmal zum Podcast zusammengefunden haben.
Das kann ich nur so wiedergeben und wir starten, ach, eine kleine Sache, Kim wäre heute gerne dabei gewesen, die ist leider krank im Bett an der Stelle, gute Besserung. Kim. Hoffentlich bist du morgen zum Parteitag wieder fit, das ist dein Ziel und wir hoffen, das klappt. Aber wir starten ganz üblicherweise mit einer kleinen Schnellfragerunde, um euch unseren HörerInnen ein bisschen vorzustellen. Und weil wir in der Weihnachtszeit sind, die erste Frage, Glühwein oder Tee, Pia?
Tee.
Du hast ja, glaube ich, gerade Tee im Glas, oder?
Ja, tatsächlich, weil bis kurz vor Weihnachten ist noch total viel Arbeit angesagt und tatsächlich kam ich noch nicht wirklich zum Glühwein trinken. Aber ab Mittwoch, wenn wir den Landeshaushalt beschlossen haben, dann ganz viel Glühwein.
Stefan, hast du schon Glühwein getrunken dieses Jahr?
Nee, hab noch keinen getrunken. Also gerne ein Glas Wein, aber Glühwein trinke ich selten, also auch eher Tee.
Okay, wo kommst du her,
Stefan? Aus einer Weingegend, also aus dem Ruvertal in der Nähe von Trier. Gute Riesling-Steillagengegend, die kaum einer kennt. Geheimtipp.
Aus gutem Wein kann man auch guten Glühwein machen.
Ja, dann gibt es auch weniger Kopf.
Das stimmt. Mein unangenehmster, bleiben wir Weihnachten, mein unangenehmster Moment auf einer Weihnachtsfeier, Stefan.
Es gab keinen. Ich kann dir gar nichts sagen. Wüsste nicht, dass es einen unangenehmen Moment mal gab. Vielleicht, also, weil ich zu viel Tee trinke oder so.
Entweder ist das, dir ist nichts unangenehm oder du bist nicht unangenehm.
Tja, vielleicht ist es leider Ersteres.
Pia, dein unangenehmster Moment.
Tatsächlich hatten wir in der Vergangenheit in der Fraktion oft die Weihnachtsfeiern so gestaltet, dass jeder was Gekochtes mitgebracht hat. Und ich habe tatsächlich Chili sin carne mitgebracht und habe mich Stunden vor der Weihnachtsfeier die ganze Zeit gefragt, ob das vielleicht zu scharf geraten ist. Das war eher unangenehm, weil ich habe einen riesen Topf für die ganze Belegschaft gekocht und habe mir dann Sorgen gemacht, ob es zu scharf ist. Und am Ende hat es allen irgendwie geschmeckt. Und dann, also der unangenehme Moment war vor der Weihnachtsfeier.
Meine Lieblingsstadt oder meine Lieblingsregion in Rheinland-Pfalz, Pia?
Ganz klar Rheinhessen und Lieblingsstadt ist Oppenheim, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen, da lebe ich immer noch und das ist meine Heimat und meine Wahlheimat.
Chef, jetzt bin ich gespannt. Du meintest gerade, du kommst aus Trier, aber wenn ich richtig informiert bin, gehörst du ja zum Kreisverband Mainz-Bingen. Heißt, du wohnst jetzt erst eher hier.
Ja, ich bin seit 20 Jahren bereits hier oben in Rheinhessen, aber mache dann trotzdem mal ein bisschen Werbung für eine Gegend, die um Trier herum weniger bekannt ist. Also ich komme aus dem unteren Rupertal, aus einem kleinen Dörfchen Kasel, geschrieben wie Kassel, nur mit einem S und auch deutlich kleiner. Aber die Gegend halte ich für sehr lebenswert nach wie vor und besonders schön finde ich von dort aus dem unteren Rupertal auf einer alten Bahnstrecke, die man jetzt als Radweg umgebaut hat. Ja, viele wären froh, es wäre wieder eine Bahnstrecke, aber man kann wunderbar hoch Richtung Hermeskeil in den Vorderen Hunsrück radeln und diese Gegend, ein Geheimtipp, mal erschließen, das Fahrrad mitnehmen und mal von Kasel im Rupertal nach Hermeskeil durch wildromantische Bachtäler.
Radeln. Wie du das hier beschreibst, dann müssen die HörerInnen ja morgen nach Kasel fahren, wenn sie das hören.
Und Riesling probieren und einkaufen, selbstverständlich.
Und Tourismus wäre auch eine Branche für dich gewesen.
Ja, ich glaube, also mit so Worten, da bist du ja genau richtig aufgehoben. Ne? Ich habe schon gesagt, morgen ist unser Landesparteitag und ich habe eine kleine Frage oder einen Satzanfang. Am meisten freue ich mich bei der LDV morgen auf Pia.
Auf die vielen Gespräche mit den Leuten, die man sonst, also wir haben ja sehr, sehr lange keinen Präsenzparteitag mehr gehabt. Und für mich sind die Parteitage immer so ein bisschen wie ein Familientreffen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Mitglied und das waren immer jährliche oder zweimal im Jahr einfach Events, auf denen man sich einfach gesehen hat und ausgetauscht hat, mal Ruhe gefunden hat, bei einem Kaffee auch darüber zu sprechen, was jetzt gerade irgendwo in einem OV oder einem KV los ist, auch ohne, dass man da erst groß angereist ist. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Natürlich auch auf die Diskussionen und dass Katharina Dröge, die Bundestagsfraktionsvorsitzende, morgen kommen wird und die DGB-Vorsitzende Susi Wingerzahn kommen wird. Aber am meisten freue ich mich tatsächlich, die ganzen Grünen von vor Ort zu sehen und auch die neuen Mitglieder, weil wir werden 37% neue Delegierte haben, die noch keinen Parteitag erlebt haben. Wahnsinn. Und das ist schon ein ganz schön großer Anteil.
Ist total schön zu sehen, während Pia das hier gerade erzählt, das können die HörerInnen leider nicht sehen, aber bist du so am Strahlen, dass du dich so auf den, ich freue mich auch total auf den Tag morgen. Bin noch jetzt, also bleibe auch heute in Mainz, treffen uns daher noch mit ein paar Leuten, ein paar Grünen, gehen noch das ein oder andere Glühweinchen vielleicht trinken oder Bierchen, wir werden sehen. Aber Stefan, worauf freust du dich morgen am meisten?
Ja, auch auf persönliche Begegnungen, Treffen. Also wir sind ja alle Videokonferenz und Kachel geschädigt und mit Leuten mal wirklich sich gegenüberzustehen, miteinander zu sprechen und die Unmittelbarkeit zu haben. Also persönliche Begegnungen, Netzwerken, miteinander ins Gespräch kommen, vor Ort, darauf freue ich mich am meisten.
Ja, es ist der erste Parteitag seit Corona wieder in Präsenz. Ne? Ja, also, also Landesparteitag zumindest, die BDK war ja auch dann in Präsenz, aber ja, da gebe ich euch vollkommen recht, freue ich mich auch drauf. Und wo ihr gerade gesagt habt, ins Gespräch kommen, auch das wollen wir ja heute Abend, über das Thema Inklusion. Und Bildung hängt damit für uns zumindest sehr zusammen. Und deswegen die letzte kleine, der letzte kleine Satzanfang aus der Schnellfragerunde. Bildung ist für mich, Stefan,
der nachwachsende Rohstoff unserer Gesellschaft. Aber den müssen wir auch ordentlich, in den müssen wir ordentlich investieren.
Wie wir das tun, werden wir gleich besprechen. Aber Pia, vorher noch. Bildung ist für dich
Menschenrecht.
Kurz, knapp und so korrekt. Gehen wir rein ins Thema Inklusion, darüber wollen wir heute sprechen. Für uns, glaube ich, ein Begriff, der uns oft begegnet, vielleicht für den einen oder die andere HörerIn nicht. Deswegen, was ist Inklusion überhaupt und wo ist da der große Unterschied, Stefan, zur Integration, was ja vielleicht der noch gängigere Begriff ist, aber was komplett anderes?
Ja, wir haben in Deutschland terminologischen Schieflage, weil wir mit vielen Übersetzungen des Wörtchens Inclusion lange fehlerhaft mit Integration übersetzt haben und deshalb auch in den letzten 15, 16 Jahren den Begriff falsch geprägt haben. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist natürlich der, wenn wir von Inklusion sprechen, dann sind alle Menschen gemeint. Jeder ist akzeptiert in seiner Einzigartigkeit und es wird kein Mechanismus hergestellt, erstmal was zu segregieren, was man wieder integrieren kann. Und dieser prinzipielle Wandel im Begriffsverständnis, den müssen wir erstmal etablieren. Das haben wir in Deutschland gar nicht gut hinbekommen in den letzten Jahren. Und das macht es im Moment auch in allen Gesprächen und auch immer dann, wenn man unterwegs ist und in Kontakt kommt, genau schwer, dieses Begriffsverständnis neu zu schärfen.
Ich habe letztens eine Abbildung gesehen, die das ziemlich gut trifft für dich. Das war eine Blase mit vielen kleinen Punkten drin und dann ist es wahrscheinlich sehr üblich auch in der Fachwelt, das so abzubilden, in der Blase mit vielen kleinen Punkten drin und dann Integration ist dann, wenn man eben eine Blase mit oder eine extra kleine Blase in der großen Blase, wo die Punkte drin sind, die integriert man in die große Blase als Ganze, als Bubble, aber Inklusion ist dann eben, dass es keine kleine Bubble in der großen Bubble gibt, sondern dass jeder irgendwie der Teil der großen Bubble ist. Trifft es das, was Inklusion bedeutet?
Das trifft's. Weil es ist nicht bedeutsam, nochmal kleine Bubbles darzustellen, die man irgendwie zusammenbringen muss, sondern alle sind so willkommen, wie sie sind und sind in einer Bubble. Ja.
Ist das Inklusion, Pia, einer der, ich sag mal, der geflügelten Begriffe in der grünen Politik?
Tatsächlich fasst das ziemlich gut das zusammen, was wir uns darunter vorstellen, wie idealerweise die Bildung abläuft. Also dass wirklich das Individuelle des jeweiligen Kindes gesehen wird und die Bedingungen so, die Rahmenbedingungen der Bildung so sind, dass jedes Kind individuell gefördert werden kann, ob es jetzt eine Behinderung hat oder keine Behinderung, ob es muttersprachlich Deutsch spricht oder eben gerade erst hergekommen ist. Also tatsächlich den Ansatz vom Kind her gedacht, die Bildungsbedingungen so zu gestalten, dass jedes Kind sich mitgenommen fühlt, jedes Kind Bildungsangebote hat. Und deswegen ist tatsächlich, glaube ich, das der grüne Faden auch einer grünen Bildungspolitik.
Ja, das sehe ich auch so. Denn in einer inklusiven Gesellschaft, da gibt es keine definierte Normalität, wie es zu sein hat, sondern jedes Mitglied einer Gesellschaft ist Teil dieser und muss nicht irgendwie in eine Norm erfüllen. Normal ist die Tatsache, dass wir unterschiedlich sind, ja. Und ich glaube, das ist die Stärke dieses Verständnisses.
Ich habe mir als nächste Frage hier notiert, warum ist Inklusion so wichtig? Aber das steckt ja da ja schon voll mit drin. Also ich glaube, das ist ja ein Menschenbild, was wir, glaube ich, einfach haben, dass jeder Mensch die gleichen Chancen verdient, dass jeder Mensch gleich behandelt werden und nicht gleich, aber ich glaube, da ist wieder der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit, den man da beachten muss, aber dass jeder Mensch gewisse Rechte hat und die uneingeschränkt bekommen muss.
Aber es geht auch noch einen Schritt weiter, weil wir auch sagen, dass ein inklusives Schulsystem oder auch eine inklusive Gesellschaft, dass alle davon profitieren. Also, dass ich auch davon profitiere, mit in der Schulklasse zu sein, mit vielfältigen anderen Kindern und dass das auch den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft auch stärkt. Also, oft haben wir das auch in der Bildung, kommen wir vielleicht später noch drauf, dass dann zum Beispiel Eltern von Kindern, die lernstark sind, Sorge haben, dass wenn andere Kinder, die nicht so lernstark sind oder nicht so schnell einfach bei anderen Dingen unterwegs sind, dass sie dann zurückstecken müssen. Aber ich sehe, dass es ein Riesengewinn ist, auch diese Vielfalt schon in der Schule kennenzulernen. Und so wie unser Bildungssystem ist, ist es leider so nicht.
Stefan, du nickst gerade, also da Zustimmung zu dem Punkt. Sagst du, schulische Inklusion haben wir noch nicht erreicht?
Ja, wir haben sie nicht erreicht, überhaupt nicht. Wir bewegen uns in einem völlig gegliederten Schulsystem und gerade in Rheinland-Pfalz haben wir auch unglaublich viele verschiedene Wege eröffnet, aber es sind eben verschiedene Wege. Und so um das zu ergänzen, was Pia sagte, für mich kommt das ganz gut zum Ausdruck, hätten wir Bildungseinrichtungen, die inklusiv wären, dann würde sich jede Bildungseinrichtung die Frage stellen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, was können wir tun, dass du hier erfolgreich lernen kannst? Also die Professionalität wäre in den Systemen und sie muss zusammengebaut werden, so dass Lernende lernen können. Wir stellen uns diese Frage aber gar nicht, sondern wir sind viel zu stark im Mechanismus immer noch verortet, gehörst du eigentlich hierhin und prüfen ab und geben Noten und Binnoten und machen Zeugnisse und stellen immer wieder fest und attestieren, ja, du bist erfolgreich, du darfst weiterlernen oder nein, es wird schwierig, es wird kritisch, bis hin zu Mechanismen ja so auch noch des Sitzenbleibens oder sogar der Abschulung. Auch die haben wir noch. Wir haben in einer Schulform nach wie vor den Mechanismus, dass abgeschult werden kann. Und deshalb sind wir weit davon entfernt. Wir sind weit davon entfernt.
Jetzt sind wir drei, wie wir hier sitzen, glaube ich, sehr in diesem System drin, kennen da auch, wie es abläuft. Könntest du so einen kleinen Abriss darüber mal geben, wie das deutsche, rheinland-pfälzische Schulsystem aufgebaut ist aktuell?
Naja, wir haben eine inklusive Schulart, weitgehend inklusive Schulart, nämlich die Grundschule vor Ort, die zumindest die größtmögliche Heterogenität noch einigermaßen abbildet. Aber auch da haben wir nach wie vor die Mechanismen, auch hier schon im Vorschulalter und zu Beginn der Primarstufe gegebenenfalls Überprüfungsverfahren einzuleiten, Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt. Und also auch da kommt schon zu den Mechanismen, dass man eine Gruppe segregiert, die man dann vielleicht, wenn es gut läuft, wieder versucht zu integrieren. Dann kann sie, wenn es eine Schwerpunktschule ist, auch kann die Person dort bleiben.
Wo sie die kleine Bubble, von der wir eben gesprochen haben,
die gebildet wird. Ja, aber sie kann dazu führen, dass ein Kind natürlich doch 10 Kilometer morgens im Kleinbus irgendwo hingefahren werden muss und nicht mehr in die wohnortnahe Schule geht, die fußläufig wäre. Also gut, die ist vierjährig in Rheinland-Pfalz, dann haben wir die Beginn der Sekundarstufe 1 und im Grunde immer noch ein dreigliedriges Schulsystem. Wir haben eine Realschule Plus, wir haben die integrierten Gesamtschulen, die alle Bildungswege eröffnen wollen und auch alle Abschlüsse bereitstellen wollen, von der Berufsreife über den Sekundarstufenabschluss 1 und dann auch die Mainzer Studienstufe mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife. Und dann haben wir die Gymnasien, die zunächst mal das Ziel haben, zum Abitur zu führen. Und auch in ihrem Selbstverständnis sagen, das ist unsere Aufgabe. Deshalb, also für mich ist die Drei- und Viergliedrigkeit nicht überwunden, denn daneben haben wir auch noch ein voll ausgebautes Förderschulsystem, 135 Schulen mit allen möglichen Förderschwerpunkten, die auch nochmal, ja, im Grunde ist das nochmal eine Siebengliedrigkeit, die sich im Förderschulsystem abbildet.
Jetzt hast du den Status quo beschrieben. Wie wäre denn so dein Wunsch, dein Visionsschulsystem in Rheinland-Pfalz?
Ja gut, mein Wunschschulsystem, und deshalb bin ich auch bei den Grünen, wäre eine Schule für alle zu bringen. Also längst mögliches gemeinsames Lernen, und Kinder und Jugendliche können an der Schule, an der sie sind, ihren persönlich höchstmöglichen Abschluss erzielen und werden dahingehend begleitet. Das wäre für mich eine Schule der Zukunft.
Pia, du als Landtagsabgeordnete, wann bekommen wir das?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, und ich bin ja jetzt in der dritten Wahlperiode Abgeordnete, wie schon erwähnt, habe so ein bisschen die Vergleiche auch der verschiedenen Themengebiete, die wir so auf Landespolitik, politischer Ebene haben, und ich finde, Bildungspolitik ist das dickste Brett, das wir haben. Es ist wirklich das wirklich schwerfälligste Brett, dort Veränderungen zu erzielen, und wir sind ja jetzt auch schon in der dritten Wahlperiode auch in Landesregierung. Wir haben kleine Veränderungen ermöglicht, aber tatsächlich dort auch dieses System zu überwinden und zu sagen, wir gehen nennenswerte Schritte hin zu längerem gemeinsamen Lernen, sei es auch nur mal zu erproben bis zum sechsten Schuljahr oder andere Schritte zu gehen, das ist sehr, sehr schwerfällig. Und noch dazu müssen wir einfach feststellen, dass, wenn wir jetzt die aktuelle Studienlage, kommen wir vielleicht noch drauf, was wir vor einem Jahr auch von der Wissenschaft gesagt bekommen haben, dass wir wirklich bei der Inklusion so hinterherhinken. Und das ist einfach eine Bilanz, die ist nicht gut. Aber man muss auch dazu sagen, Politik ist nicht der einzige Akteur. Wir müssen mit der Gesellschaft auch noch viel, viel stärker darüber sprechen, welche Bildung brauchen wir denn für ein zukunftsfähiges Land? Und ich habe den Eindruck, dass da sehr wenig Diskussion darüber geführt wird, dass die Art und Weise, wie wir derzeit Bildung gestalten, nicht zu dem führt, was wir als Gesellschaft eigentlich brauchen. Und diese Grundfrage müssen wir viel stärker diskutieren, weil wir sind sehr, sehr schnell, und das merke ich auch im Austausch mit Lehrkräften, die auch immer wirklich bemüht sind, sozusagen an ihrer Schule immer das Beste zu erreichen. Und da merke ich auch ganz viel Engagement. Aber darüber hinweg, sozusagen diese starren Formen, die wir hier alle kennen, mit denen wir selbst in die Schule gegangen sind, zu überwinden, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Deswegen mache ich keine Prognose und muss auch sagen, dass ich inzwischen realpolitisch genug bin, dass ich sage, ich brauche jetzt erstmal kleine Schritte, weil im Hier und Jetzt gibt es schon Dinge zu tun, die sofort eine Verbesserung erzielen würden, ohne sofort irgendwie alle Schulen zusammenzulegen und dahin zu kommen, was wir eigentlich bräuchten, wenn wir auch alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, und das kommt auch noch dazu, wenn wir wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde legen, was für den Kompetenzerwerb von Kindern wirklich zielführend ist, dann müssten wir auch in ein solches Bildungssystem kommen. Aber für mich ist wichtig, da nicht sozusagen in diese Vision zu verharren, sondern zu gucken, was kann ich konkret für Schritte auch umsetzen, schon jetzt in der Landespolitik.
Kommen wir zu den Schritten, denn einer wird jetzt bald auch umgesetzt, 2023 und 2024 im Haushalt. Ich habe hier die Pressemitteilung, die damals auch dann dazu geführt hat, dass wir geschrieben haben und dass wir diesen Podcast heute ausgemacht haben. Ich zitiere: Die Landesregierung investiert mit dem Haushaltsentwurf für die Jahre 2023 und 2024 gezielt in die schulische Inklusion. Wie tut sie das?
Ja, in verschiedene Aspekte, aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist tatsächlich, dass wir einen neuen Studienstandort für das Förderlehramt bekommen, bei euch in Koblenz.
In Koblenz.
Genau, deswegen habe ich es euch direkt auch weitergeleitet.
Jetzt müssen wir eigentlich hier, wir haben eigentlich irgendwo eine Taste mit Applaus drauf, die finden wir nur nie, wenn wir sie dann mal brauchen. Also jetzt denkt euch den Applaus.
Ja, aber warum ist das wichtig? Also A, war das eine Forderung, die wir schon lange als Grüne erhoben haben, weil wir gemerkt haben, dass wir im Norden von Rheinland-Pfalz einfach keine Förderlehrkräfte finden. Jetzt sind Lehrkräfte oftmals eher so Charaktere, die auch gerne mal vor Ort studieren in der Region, aus der sie kommen, und dann auch wieder gerne in die Region gehen. Also so, und da haben wir das auch gemerkt, dass es bei den Förderlehrkräften auch so ist und dass wir echt eine Schwierigkeit im Norden des Landes haben und dass wir insgesamt nicht genug Förderlehrkräfte haben. Das heißt, dieser andere Standort soll auch dem dienen, dass wir tatsächlich auch mehr Fachpersonal in dem Bereich bekommen, das wir dringend brauchen, um die schulische Inklusion auszubauen. Das ist der eine Punkt. Und darüber hinaus werden auch noch zusätzliche Stellen geschaffen. Also,
aber lass uns kurz genau, lass uns mal bei dem einen Punkt bleiben. Ich meine, wir als Koblenzer müssen jetzt auch mal darüber sprechen. Also Christoph sitzt neben mir, der ist auch Koblenzer. Wie wird das konkret aussehen?
So richtig ist es ja noch nicht klar. Ne? Ja. Wir sagen halt seitens der Grünen, aber auch jetzt der diversen Fachverbände. Wir brauchen endlich die Studierbarkeit auch von Spezialistinnen für Sinnesbeeinträchtigungen, was wir in Rheinland-Pfalz zum Beispiel gar nicht haben. Also wer sich mit Gehörlosen, Schwerhörigen, Blinden und Sehbehinderten auseinandersetzt und in Rheinland-Pfalz arbeitet und sich entscheidet, hier zu leben und zu arbeiten, der hat das definitiv hier nicht studiert. Das heißt, wir haben die Expertise gar nicht im eigenen Land. Wir müssen importieren, was überhaupt nicht mehr klappt. Also wir haben einen bundesweiten Fachkräftemangel. Also mir persönlich wäre es wichtig, dass wir das dort anschließen. Und dass das auf jeden Fall gewährleistet ist. Und Umgang mit herausfordernden Lernsituationen, das brauchen eigentlich alle Lehrkräfte. Und um zu ergänzen, was Pia sagte, es ist auch eine Aufwertung der Lehrkräftebildung in Koblenz, weil wir dieses Querschnittsthema Umgang mit Lernschwierigkeiten, Umgang mit herausforderndem Verhalten plus eine Spezialexpertise für Fachleute, die sich mit speziellen Beeinträchtigungen auseinandersetzen können, das zusammenzubringen, ist dann auch ein Querschnitt in einer Fakultät, die Lehrkräfte ausbildet. Und Klebeeffekte, ja, Köln-Bonner Raum ist sehr attraktiv, eine tolle Fakultät ist in Köln, also es ist ein Riesenstaubsauger. Wir müssen also Leute in die Region kleben, damit sie dort bleiben und auch dort eben eine Fakultät aufbauen, die Alleinstellungsmerkmale hat in der Region. Und das muss uns da oben gelingen. Ich glaube, da müssen wir auch politisch gut aufpassen, dass wir mit dem Landesprüfungsamt einerseits im Bildungsministerium gut zusammenarbeiten und andererseits auch mit der Universität in Koblenz. Wie gestalten wir diesen Lehrstuhl dort aus?
Ich will das gerade bestätigen oder unterstützen, was du gesagt hast. Ich habe selbst in Koblenz Lehramt studiert für Gymnasium und ich fand den Kontakt, klar, man hat die ersten vier Semester, aber in den ersten vier Semestern ist man mehr unterwegs, als dass man studiert, klar, mit den GrundschullehrerInnen zusammen oder zukünftigen LehrerInnen. Danach hat man keinen Austausch mehr mit den anderen und mit Förderschülern sowieso nicht, weil die gibt's ja noch nicht. Und dann Realschul Plus studiert eh niemand. Das heißt, man ist in dieser Gymnasialbubble und bleibt da auch drin. Und genau, was du gerade beschrieben hast, dass man sich gegenseitig ja auch befruchtet, gegenseitig auch sich kennenlernt. Wenn man von einer Schule für alle spricht, dann betrifft das ja auch die LehrerInnen, die auch in einer Schule für alle im besten Fall sich untereinander austauschen, miteinander arbeiten. Und ich glaube, wenn das gelingt, dass man auch da einen Austausch unter den Studierenden schafft, wäre das ein riesen Mehrwert auch für alle Lehrämtler an der Uni Koblenz.
Ja, das gilt generell. Wir haben das eben, sind wir relativ zügig weitergegangen. Aber für mich ist halt ein Schlüssel im Hinblick auf inklusive Bildung eben auch Lehrkräfteausbildung komplett neu zu denken. Wir bilden ja noch wahnsinnig vertikal in den Säulen der Schularten aus. Und wir bilden eben nicht aus für heterogene Lerngruppen, für größtmögliche Heterogenität, nämlich dann, wenn Beeinträchtigungen dazukommen, sondern wir haben Speziallehrämter. Du hast gerade gesagt, ne, bestimmte Lehrämter haben große Schwierigkeiten, überhaupt noch Studierende zu finden. Bei anderen Gymnasien ist noch ein großer Run, da gibt es auch noch gewisse Überhänge für bestimmte Fächerkombinationen. Aber wir bilden zu säulenartig aus. Und deshalb brauchen wir ein anderes Verständnis auch von Lehrkräftebildung in der ersten Phase, genau das, was du beschreibst. Man muss mit Fachinhalten in Kontakt kommen, man muss ein gewisses Grundwissen haben zu herausfordernden Verhältnissen des Lernens, man muss gewisse Basiskenntnisse haben und darüber hinaus natürlich die fachwissenschaftliche Expertise, um als Fachfrau, Fachmann an Schule gut tätig sein zu können. Und je breiter eine Fakultät aufgestellt ist, desto eher kann das natürlich gelingen. Ja, im Moment haben wir die Voraussetzungen nur in Landau, die wir da auch nicht nutzen. Aber die prinzipiellen Voraussetzungen haben wir im Moment in Rheinland-Pfalz nur in Landau.
Ich glaube, das große Thema LehrerInnen-Ausbildung könnten wir eine eigene Folge machen. Da gibt es auch so viel, was den Praxisanteil zum Beispiel angeht oder was die Verzahnung angeht und auch dann ja den Übergang mit dem zweiten Staatsexamen. Das halten wir mal fest, machen wir mal eine eigene Folge zu. Das ist ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen brennt, weil ich es gerade alles jetzt hinter mir habe. Dieses Jahr noch im Sommer das Ref abgeschlossen und jetzt ganz frisch eben im Schuldienst. Lass uns da mal eine eigene Folge zu machen.
Siehst du, jetzt kannst du nur Gymnasium. Jetzt bist du fertig und kannst nur Gymnasium.
Ja, und trotzdem gehe ich auf die Berufsschule. Also das. ja, aber es ist so. Ne? Vor allem habe ich auch nie was anderes kennengelernt. Klar, es wird einem empfohlen, dieses erste orientierende Praktikum oder das zweite Mal in einer anderen Schulform zu machen. Am Anfang des Studiums sagst du dir aber, wieso, ich will auch ans Gymnasium. Also warum soll ich an die Grundschule gehen? Das ist ja meistens die einzige Option, wo man dann hingehen könnte, an die Grundschule. Oder die naheliegendste Option. Aber ich habe bisher nie was anderes kennengelernt. Auch das ist auf jeden Fall nicht gut. Hier, du hast eben schon gesagt, es gibt aber einen zweiten großen Punkt neben dem neuen Studienstandort und das sind neue Stellen.
Ja, tatsächlich müssen wir ja schauen, wenn wir das Schulsystem irgendwann erreichen wollen, das wir wollen, dann brauchen wir eine Sache, nämlich mehr Personal. Das ist ganz klar. Also diesen Idealzustand, den wir so ein bisschen beschrieben haben, der geht eigentlich nur mächtig mit Personalaufwuchs einher. Und wenn wir über kleine Trippelschritte sprechen und nicht komplett über die Reform der Lehrkräfteausbildung, bei der ich auch Feuer und Flamme bin, da grundsätzlich das zu überdenken, wie wir Lehrkräfte ausbilden. Nichtsdestotrotz geht es ja jetzt darum, sinnvolle Schritte im bestehenden System zu gehen. Deswegen A, der Studienstandort und B, aber auch 30 neue Stellen in 2023 für Förderlehrkräfte und dann nochmal 40 in 2024. Das heißt zusätzlich, also die Kalkulation des Bildungsministeriums geht ja von den Entwicklungen der SchülerInnenzahlen aus und kalkuliert auf dieser Grundlage, das ist so eine magische Formel, die keiner kennt, aber auf dieser Grundlage werden die zusätzlichen Vollzeitkräfte insgesamt kalkuliert, mit auch Verrentungen und dergleichen. Das kommt dann nochmal on top. Und das ist ein Bereich, bei dem Lehrkräfte on top kommen. Also das war uns auch wichtig. Ob das ausreicht? Fragezeichen für das Bildungssystem, das wir uns idealerweise vorstellen. Nein, aber es ist auch schon wirklich super wichtig, diese Stellen zu schaffen.
Ja, Stellen schaffen ist eins, aber wir müssen natürlich Köpfe finden.
Ja, das auch.
Also wir haben weniger ein Stellenproblem im Moment als ein Besetzungsproblem. Also es ist gut, den Aufwuchs zu haben. Vor allen Dingen soll es ja auch ein regionaler Aufwuchs, glaube ich, sein, dass es uns gelingt, in Regionen Stellen zu schaffen, wo es wirklich schwierig geworden ist, zu personalisieren. Aber die starken Babyboomer-Jahrgänge gehen nun mal in Rente und Pension und wir kriegen es ja kaum hin, die frei werdenden Planstellen neu zu besetzen, sondern müssen uns behelfen. Deshalb, irgendwie müssen wir den Staubsauger anwerfen, die Leute nach Rheinland-Pfalz zu locken.
Also das offizielle Wording ist ja schon, dass alle Stellen in Rheinland-Pfalz noch mit Fachlehrkräften besetzt werden können. Aber wir wissen ja schon, dass es an einigen Schulen dann auch mal Vakanzen gibt. Das nehmen wir ja auch wahr. Aber tatsächlich zeichnet sich dieses Problem ja wirklich auch deutlich ab in allen Bereichen und auch so im Bildungsbereich, dass wir einen Fachkräftemangel bekommen. Und das treibt mich auch mit Sorge um, weil QuereinsteigerInnen ist ein Aspekt, den man natürlich immer diskutieren kann. Das andere ist, was mir aufgefallen ist, dass wir es Lehrkräften, die nochmal ein weiteres Fach hinzu haben wollen, sehr, sehr schwer machen. Die müssen immer schön nach Speyer fahren, aus allen Ecken und Enden des Landes. Ich hatte jetzt letztlich den Fall von einem jungen Lehrer, der auch nochmal Physik zusätzlich als Fach eben in sein Portfolio aufnehmen möchte und musste dann immer vom Norden des Landes eben pendeln. Und dass man da nicht die digitalen Möglichkeiten nutzt, um diese Mangelfächer auch gerade nochmal zu qualifizieren. Und das andere, was mir immer wieder auffällt, was mir Lehrkräfte spiegeln, aber das seid ihr die besten Experten dafür, nämlich dass die ADD im Umgang auch mit den Lehrkräften, also ich weiß ja, wie man sozusagen als moderner Arbeitgeber idealerweise mit seinen Mitarbeitenden umgeht, nämlich wertschätzend, und das habe ich manchmal nicht so den Eindruck.
Ja, es ist ein hoher Verwaltungsdruck natürlich da, einfach Stellen zu personalisieren, und ich glaube, dort geben sich alle Mühe, sind arg strapaziert, aber die Rückmeldungen sind, dass Rheinland-Pfalz manchmal rau rüberkommt und dass es nicht immer gelingt. In Zeiten, wo eigentlich blind mit dem Finger auf der Landkarte die Stelle gefunden werden kann, muss man eigentlich was dafür tun, dass das Land von Anfang an attraktiv erscheint, auch hier sein Ja zu geben an dieser Stelle. Ja, ist schon problematisch.
Absolut. Also ich glaube, wenn wir jetzt in andere Bundesländer gucken, es gibt welche, da läuft es besser, es gibt welche, da gibt es noch schlecht oder noch mehr Probleme. Was für uns eher Anreiz sein sollte, zu den Besseren gehören und nicht zu den Schlechteren gehören zu wollen. Was könnte man denn machen, um das attraktiver zu machen? Wie siehst du das, Stefan? Was gäbe es für Möglichkeiten, noch als Land zu sagen? Jetzt, Pia, hast du gesagt, der Umgang der ADD mit den MitarbeiterInnen wäre eine Möglichkeit. Wie kann man diesen Lehrerjob attraktiver machen?
Also prinzipiell müssen wir genau darüber nachdenken, wieder mehr Studierende zu gewinnen. Also das Problem haben wir ja auch, wenn wir einen Fachkräftemangel haben, in dem wir schon mittendrin sind, der sich verschärfen wird, muss es uns gelingen, zu Beginn wieder mehr junge Menschen einzuladen, für diesen wirklich tollen Beruf zu werben. Und das gelingt uns im Moment nicht ausreichend gut. Also wir müssen die Studierendenzahlen wieder hochbringen. Eine Möglichkeit ist, okay, Standorte stärken, Querschnittsthemen gut etablieren, attraktive Universitäten haben für die Lehrkräftebildung, dass sie sich des Themas auch annehmen und ja, auch keine Angst machen vor diesem Beruf, sondern immer wieder, da spricht jetzt aber auch der Gewerkschafter in mir zu sagen, wir müssen auch dazu beitragen zu sagen, das ist ein toller Beruf, es ist wertvoll, den zu lernen und macht das. Und das ist der eine Aspekt, der, glaube ich, gesehen werden muss. Auf der gewerkschaftlichen Ebene müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass es ein attraktives Arbeitsfeld bleibt, damit es keine Augenwischerei ist an der Stelle. Da sind wir natürlich mit der Politik auch im engen Austausch.
Pia, was denkst du, wie kann man den Lehrerjob attraktiver machen?
Ja, tatsächlich, das, was mir aktuell, wenn ich in Schulen unterwegs bin, oft entgegenschlägt, ist die sehr, sehr angespannte Situation jetzt auch nach der Pandemie. Also ich habe den Eindruck, dass die Schulgemeinschaften oft sehr am Limit sind und tatsächlich erstmal wieder durchatmen wollen, in den Normalbetrieb kommen wollen und dann die Situation tatsächlich mit großen Klassen immer wieder ein Thema ist. Ich spreche mit vielen Lehrkräften, die einfach sehr, sehr gerne wesentlich individueller fördern würden und an den Rahmenbedingungen letztendlich scheitern. Und ich glaube, das ist nicht einfach das, wo sie ihr Engagement eigentlich hinlenken wollten. Und jeder möchte ja im Endeffekt wirkmächtig auch mit dem, was er tagtäglich macht, sein. Und dann manchmal auch in die Resignation gehen oder auch natürlich Erkrankungen kommen durch die Belastungssituation. Ich glaube, da ist tatsächlich das, was auch für die SchülerInnen das Beste wäre, nämlich in Richtung kleinere Klassen, auch kleinere Fördergruppen zu haben, auch möglicherweise weg aus diesen klassischen Klassenräumen hin zu Lernlandschaften, in denen auch kleinere Gruppen lernen können und individuelles Lernen ermöglicht wird oder idealerweise zwei Lehrkräfte in einer Gruppe auch sind. Also all das, was wir ja auch sagen, was für die Inklusion gut wäre, wäre meines Erachtens auch sehr, sehr förderlich tatsächlich für den Spaß und das Sinnstiftende an diesem wunderbaren Beruf. Und natürlich das auch, dass wir ganz klar als Arbeitgeberland auch diese Wertschätzung ausdrücken. Wir sprechen ja auch manchmal, wenn wir mit Gewerkschaftsvertretern reden, über die A13, was ja in anderen Bundesländern Entwicklung gibt. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein starkes Signal.
Sehr guter Impuls,
ja, ja, ich weiß. Ich mache das nur, um Fleißsternchen bei dir zu bekommen. Aber es ist ja unsere grüne Beschlusslage. Deswegen kann ich das ja auch ohne Probleme hier an der Stelle sagen. Es ist unsere grüne Beschlusslage, aber die hat nicht ihren Weg in den Koalitionsvertrag gefunden. Aber wir bleiben dran. Aber es gibt auch noch andere Aspekte wie die Kosten, Dämpfungspauschale und so. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man schon auch kleinere und größere Stellschrauben machen kann. Und generell gibt es, glaube ich, auch eine Diskussion, wie reformiert man das Berufsbeamtentum? Wohin gehen wir insgesamt mit dem Berufsbeamtentum? Was kann man da eben noch in die Wege leiten? Aber ich glaube, das Wichtige ist, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man gerne arbeitet. Und das Ganze auch noch kombiniert mit einem Ganztagsausbau. Das heißt,
jetzt hast du aber alle Punkte untergebracht.
Ja, es ist ein Ding. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, Bildungspolitik ist das dickste Brett.
Ja, aber es sind natürlich richtig ein Thema. Wenn wir sagen, wir haben mittlerweile gut 1000 Ganztagsschulen von den 1600 Schulen. Aber in den wenigsten Fällen natürlich Gebäude dahingehend ertüchtigt für die, von denen du sprachst, modernen Lernlandschaften und Gebäude zu sein, in denen man den Tag verbringt, ne? Lebens- und Lernzeit hat. Viele Kinder und Jugendliche schlagen um 7.30 Uhr an ihrem Schulhaus auf und einige verlassen es erst um 17.30 Uhr. Und dort wird ja die meiste Zeit des Tages verbracht für viele, viele junge Menschen. Und so sehen unsere Schulen ja noch nicht aus. Wir haben ja nach wie vor die langen Kasernenflure, von denen dann Räume abgehen, die in der Regel 60 Quadratmeter und rechteckig sind. Und jetzt wurde eine Kreidetafel ausgetauscht durch ein Whiteboard oder ein Smartboard. Und da ist eben auch noch viel zu tun für das, was du da beschreibst. Und was dazu kommt, wenn eine andere Gebäudestruktur da ist und wenn man helfende Kompetenzen im Sinne von echter Multiprofessionalität in die Schulen holt und sagt, okay, hier wird gelernt, hier wird gelebt, hier können genauso auch Schulsozialarbeiter und Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten für Kinder, die Unterstützung brauchen. Hier ist vielleicht eine Stadtteilbücherei etabliert, vielleicht auch ein Mutter-Kind-Café, eine Anlaufstelle, also niederschwellige Angebote im Quartier machen, dann sehen diese Schulen anders aus. Und wir wissen ja auch, wo es die gibt. Das ist ja auch da haben wir wieder mal kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben eine wahnsinnige bauliche Substanz, die da ist, die wir auch brauchen. Wir können ja nicht aus dem Stand 1600 Schulen neu bauen, aber wir müssen mit all den Pflöcken, die wir neu einschlagen, dann auch wirklich neue Wege gehen, um gute Beispiele zu entwickeln.
Bei dem einen Punkt multiprofessionelle Teams kommen wir gleich nochmal drauf, aber ist mir gerade auch eben nochmal gekommen, wie kann man Schule oder den Lehrerberuf attraktiver machen? Ich finde auch, wenn man einfach mal Lehrer sein lässt und nicht, also ich sag mal, ich bin als Lehrer ja, ich bin Lehrer, aber ich bin auch gleichzeitig IT-Beauftragter, ich bin Bibliothekar, ich bin Aufsichtsperson in der Pause, ich bin Verwaltungsmensch, wenn es um Verwaltungssachen geht. Das sind ja alles Berufe, die habe ich nicht, oder die wollte ich nicht machen, als ich das studiert habe. Ich will Lehrer sein, ich will meine SchülerInnen ausbilden, ich will mit denen arbeiten, ich will aber nicht meine Zeit verschwenden, Noten einzutragen oder die Pausen auf sich zu machen oder den Laptop zu reparieren, der runtergefallen ist oder sonst was. Also ich glaube, wenn wir über multiprofessionelle Teams reden, und jetzt haben wir noch gar nicht über Schulsozialarbeit gesprochen, ist das ein großer Punkt, dass die Schule nicht von Lehrern oder LehrerInnen allein getragen werden kann.
Ja, und das wissen wir auch lange. Auch die Schulen, die erfolgreich sind im Land, sind Schulen, die es geschafft haben, viele Professionalitäten anzudocken an ihre Schule, eine gute Arbeitsteiligkeit herzustellen, zu schauen, was bringst du mit, was kannst du hier einbringen, was bringe ich mit, wo sind die Schnittstellen, wie teilen wir uns die Arbeit auf, und das zu erleben, miteinander Schule zu gestalten und zu entwickeln, das war mir zum Beispiel vergönnt an meiner Schule in Ingelheim, dass wir dort eben eine Schule entwickelt haben, die ist dann auch, der Prophet im eigenen Land gilt ja lange nichts, ne? Dann muss man sich halt Schulpreise aus dem Bundesgebiet einheimsen, um damit da endlich mal hingeschaut wird, und das war erfolgreich, aber es war deshalb erfolgreich, weil viele Professionen miteinander gearbeitet haben und weil die Schule sich als Ort im Quartier geöffnet hat für Eltern, für Schulsozialarbeit, für Therapeutin, und alle konnten dort vor Ort tätig sein und wirksam sein. Ja. Mhm. Das entlastet auch. Ich habe immer im Team gearbeitet. Seit ich im Beruf drin bin, habe ich Teamsituationen erlebt. Mhm.
Ja, und der Best Case wäre natürlich, wenn man dann noch Team-Teaching, also wenn man noch zwei im Team und noch unterrichten könnte. Da sind wir ja dann auf einer ganz neuen Ebene, wenn das flächendeckend möglich wäre.
Ja, das war so bis 2012 ganz gut möglich. Und seitdem haben wir den Bruch. Jetzt kann man die Grafik unseren Hörern nicht zeigen. Wir haben einen Aufwuchs auf mittlerweile 300 Schwerpunktschulen. Wir haben aber auch noch 135 Förderschulen und alles, was wir da an Kräften extra, diese Kurven kreuzen sich. So um das Jahr 2012 herum haben wir auf einmal einen Kreuzungspunkt. Dann wachsen Schwerpunktschulen auf, ohne dass was anderes abschmilzt, und wir haben aber absoluten Zahlen, nicht mehr Vollzeitäquivalente im System. Das heißt, seit 10 Jahren haben wir einen Aufwuchs von Schulen, ohne dass wir einen Aufwuchs an Personal haben können, sondern versuchen uns mit Umverteilung zu helfen. Und da begann es auch schwieriger zu werden mit Teamteaching. Ne? Mhm. Das wird dann problematischer. Aber es ist super. Ich kann es dir empfehlen. Also yeah. Am Gymnasium wird es schwierig damit. Muss mal gucken, oder?
Ja, in der aktuellen Schule, auf der ich gerade bin, machen wir es tatsächlich freiwillig in den Freistunden, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ja einfach hospitieren oder miteinander unterrichten. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich so unterrichte oder ob ich allein vorne stehe und vielleicht bei einem nur helfen kann, oder wir im Team gucken, der hat gerade ein Bedürfnis, aber die anderen wollen was anderes machen. Also ich glaube, langfristig müssen wir dahin. Das muss Teil der Vision, oder ist ja auch Teil der Vision. Aber wir haben ja eine gute Nachricht, 30 neue Stellen in 2023 und 40 im Jahr 2024. Da wollte ich noch einmal...
Das sind die Trippelschritte.
Ja, genau. Da wollte ich aber noch einmal konkreter werden. Also ist das schon konkret, was das für Stellen sind? Was für Schularten? Oder sind das Förderschulstellen? Oder wie ist das?
Genau, sind Stellen für Förderlehrkräfte, die aber verteilt werden an den Schulen, die Schwerpunktschulen sind. So ist ja das System in Rheinland-Pfalz, dass diese Schulen eben die Inklusion umsetzen sollen, und ja, da wird dann personell, also ich meine, die Schwerpunktschulen haben uns auch zurückgemeldet, dass sie Personalbedarf haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das falsch ist, aber wir stärken damit halt das Bestehende oder die Idee dahinter, dass es sozusagen Schulen gibt, die als Regelschule Inklusion betreiben und die anderen halt nicht. Und das ist halt einfach nicht das System, das wir uns vorstellen, sondern dass alle Schulen inklusiv arbeiten sollen.
Ja, das ist die Steilvorlage, ne? Auch zur Wissenschaftlichkeit. Du hast es eben angedeutet, vor einem guten Jahr, im September 21, kam das Phrase-Gutachten vom Wissenschaftszentrum für Bildungsforschung, vom WZB, und hat uns natürlich für Rheinland-Pfalz gezeigt, Leute, der Weg, den ihr da eingeschlagen habt, ist ein Hohlweg. Ist auch klar. 1600 Schulen, 300, denen man eine Notwendigkeit hat, etwas zu tun, zuschreibt, was den anderen 1300 das Gefühl gibt, ihr seid da erstmal raus. Das bringt uns nicht zur Inklusion. Da sind wir wieder bei der Eingangsdefinition. Da sind wir an Schulen, die betreiben Integration im bestmöglichen Sinne, und wir haben solche, die das Gefühl haben können, lean back, wir sind erstmal nicht zuständig, wir sind raus. Ne? Und da haben wir die gelbe Karte bekommen. Das hat auch ordentlich gerappelt, glaube ich. Aber es hat natürlich nicht dazu geführt, dass wir jetzt einen grundsätzlichen Wandel der Schulstruktur schon angegangen wären.
Ja, und wenn man das jetzt so hört, dass es ja auch einfach ja Grundlage ist, wissenschaftliche Grundlage ist und da eindeutig auch belegt ist, Pierre, woran liegt es? Ist das ein ideologisches Ding, dass das nicht jeder so anerkennt? Oder ist es fehlt da der Mut, dass man sagt, man macht jetzt große Schritte und keine Trippelschritte mehr? Oder woran denkst du, scheitert es aktuell? den großen Wurf zu machen.
Wie weit kann ich ausholen?
Wir haben Zeit bis morgen zum Parteitag.
Nein, zum einen haben wir meines Erachtens hier in Rheinland-Pfalz eine Bildungspolitik, die jetzt sehr zögerlich insgesamt ist. Also sehr zögerlich ist, keine großen Reformen anzustreben, sondern eher in Anführungszeichen sanfte Übergänge. Man hat sich sehr, sehr schnell seitens des Bildungsministeriums dahinter verschanzt, weiter an den Schwerpunktschulen festzuhalten. Und wir Grüne mussten erstmal überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Also was sind jetzt die Punkte? Weil wir haben das Phrase-Gutachten wirklich sehr ernst genommen und haben auch gesagt, ja, es bestätigt das, was wir eigentlich als Überzeugung haben. Und wir wollten eigentlich auch schon bei den Koalitionsverhandlungen verbindliche Ziele, also wie schaffen wir tatsächlich die Steigerung der Inklusion Schritt für Schritt als Ziel zu definieren, also richtig mit auch so mit Meilensteinen, und das wollte man so verbindlich nicht. Also es wird jetzt ein Diskussionsprozess zur Schule der Zukunft gestartet. Das ist ein partizipativer Prozess, bei dem wir nicht genau wissen, was das Ergebnis sein wird. Auch die wissenschaftliche Begleitung soll irgendwie stattfinden, die für mich total entscheidend wäre auch, wenn wir sagen, wissenschaftliche Orientierung wäre total wichtig. Aber tatsächlich wird es nicht sozusagen mit einem solchen Ziel eines komplett inklusiven Schulsystems vorangetrieben. Und wir grünerseits haben dann gesagt, okay, wir wollen jetzt aber nennenswerte Schritte gehen in dieser Wahlperiode. Und der erste Schritt ist jetzt tatsächlich der Studienstandort. Also einfach mal Fachpersonal im bestehenden System auszubauen, damit die Schwerpunktschulen eben das Personal bekommen. Und man zeigt, das sind gute Schulen. Lass doch alle Schulen so sein. Also dass die Schwerpunktschule dann zur Regelschule insgesamt wird. So, das kann man ja mal so rumdrehen. Und dass wir eine neue Schulbaurichtlinie bekommen, die diese Lernräume, die ich eben beschrieben habe, ermöglicht. Und dass die Sonderschulverordnung von 1974, echt? Ich dachte 86.
Es gibt noch ein paar Novellen.
Also genau, in der Pressemitteilung stand 1974.
Ja, also ich glaube, der letzte Stand ist 86, aber tatsächlich ist sie so alt. Ja. Es ist egal. Also Wahnsinn. Sie ist sau alt.
Sie heißt aber schon nicht mehr Hilfsschulordnung, so wäre es in der Kaiserzeit.
Sondern Sonderschulverordnung. Genau, und dass wir zumindest die Zusage haben, dass es eine Inklusionsverordnung geben soll. Sie lässt auch noch auf sich warten. Aber dass wir diese Flöcke einfach einschlagen. Weil wenn wir gleich die Metadiskussion zur eine Schule für alle und wir machen jetzt sozusagen Inklusion an jeder Schule, haben wir sofort auch sehr, sehr starke Widerstände. Also sofort wird von dem Kind mit dem maximalen Unterstützungsbedarf her argumentiert und nicht von den Vorteilen her argumentiert. Wir haben eine sehr, sehr vom Negativen her ausgerichtete Diskussion bei solchen Schritten, und ich will viel eher über die Chancen für unsere Gesellschaft und die Chancen, die in jedem einzelnen dieser Schritte liegen, reden. Und dann kriegen wir viel hin auf dem Weg irgendwann zum Idealzustand.
Stefan, du bist, habe ich eben, glaube ich, gar nicht gesagt, aber du bist Sprecher der LAGB, der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung und Weiterbildung. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Macht nichts, da habe ich es wiederholt. Wie siehst du das als in dieser Rolle, die Arbeit jetzt auch der bildungspolitischen Sprecherin bei uns, der Grünen oder generell der Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz? Geht dir das alles schnell genug? Im Hinblick auf Realpolitik, die wir gerade schon angesprochen haben.
Es geht natürlich nicht schnell genug. Also vor allem, wenn du 20 Jahre im System tätig bist und seit 20 Jahren eigentlich weißt, Erkenntnisprobleme haben wir nicht, wir müssen was verändern, dann geht es natürlich nicht schnell genug. Aber wir müssen natürlich auch im Rahmen der LRG unsere eigene parteipolitische Basis erstmal gut informieren. Auch da, denke ich, wissenschaftsgeleitet herangehen, was wollen wir eigentlich? Denn wir haben natürlich auch Beharrungskräfte innerparteilich. Die sind natürlich auch vorhanden. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die haben ihre Kinder auch weiterhin sehr gerne auch am Gymnasium unterwegs und stellen auch das Gymnasium prinzipiell nicht in Frage. Aber ich sage auch nicht, das Gymnasium muss in Frage gestellt werden, aber der Auftrag, den es sich gibt als Schulart, den müssen wir erweitern. Der muss angepasst werden. Der kann auch inklusiv sein. Ja, also die Grundlage ist zunächst mal eine breite Diskussion auch innerparteilich gut auszutragen und ja, hier auch die richtigen Worte zu finden und Beschlusslagen zu überprüfen, die ja viel weiter sind, glaube ich, als teilweise die Basis. Und Aber das muss ja, da müssen Kohärenzen hergestellt werden. Auf jeden Fall. Realpolitik ist das eine, Visionen entwickeln ist das andere, aber auch die eigene Basis gut mitnehmen, ja. Und da stehen wir am Anfang, auch was diese Thematik angeht, die müssen wir neu bespielen. Wir haben diese Ratifizierung in Deutschland der UNBRK 2009 vollzogen. Die UNBRK ist von 2006. 2009 hat Deutschland
sie ratifiziert. Vielleicht erklärst du kurz, was die UNBRK
ist. Das ist eine UN-Behindertenrechtskonvention.
Ah, mir war die Abkürzung nicht bekannt.
Genau, ja. Und die hat uns eben zur Inklusion verpflichtet und Deutschland hat sich dazu verpflichtet. Und wenn wir dann sehen, welche Schritte sind wir in jetzt bald 14 Jahren gegangen, und welche Schritte sind andere Länder gegangen? Teilweise kommen sie aber auch von einem deutlich besseren Stand. Da sind wir nämlich wieder bei der Sonderschulordnung. Wir haben nämlich das große Problem, dass wir in den 70er Jahren einen wahnsinnigen Ausbau auch des Förderschul-, damals Sonderschulsystems hatten. Wohlgemeint, dass man glaubte, in möglichst homogenen Lerngruppen kriegen wir die bestmögliche Förderung hin. Deshalb ist die so aus der Zeit gefallen. Ein maximal gegliedertes Schulsystem, um maximal homogene Lerngruppen zu bilden, weil das Voraussetzung sein sollte für den größtmöglichen Bildungserfolg. Das wissen wir, dass das völlig überholt ist. Aber solange diese Strukturen natürlich da sind, werden sie auch bedient und sie sind schulstrukturell da. Und es ist natürlich in den Köpfen drin. Und wir bilden ja auch noch so aus. Also all das trägt dazu bei, dass es kleine Schritte sind und deshalb ist es höchste Zeit, wir brauchen neue Verordnungen, dann haben wir eine andere Grundlage und die Wissenschaft hat uns schon lange geliefert, wir müssen bildungspolitisch in Rheinland-Pfalz nachziehen.
Absolut, deswegen hat mich auch die Pressemitteilung damals so sehr gefreut, ich habe dir aus dem Urlaub dann geschrieben, total geil, mega, lass uns eine Podcast-Folge dazu machen, weil es so wirklich ein guter Schritt ist, es ist vielleicht auch mehr als ein kleiner Trippelschritt, also das kann man glaube ich schon sagen.
Sie bewegt sich doch, der Tanker Bildungspolitik bewegt sich doch.
Ja, der Tanker Bildungspolitik ist ja auch größer als was wir bisher angeschnitten haben. Ich habe gerade auch schon gesagt, Stefan, als Sprecher der LAG, was sind so andere, also ohne dass wir jetzt auch in die Tiefe gehen können aufgrund der Zeit, aber was sind andere Themen, mit denen ihr euch aktuell zum Thema Bildung befasst?
Ja, im Grunde kann man natürlich unter dem Begriff Inklusion alle relevanten Themen verpacken. Ne? Wenn wir orientiert sein wollen an einer inklusiven Gesellschaft, die auch ein inklusives Bildungssystem hat, dann lassen sich alle Punkte daran andocken. Also wir haben es eben gestreift, ein eigener Podcast, Lehrkräftebildung ist großes Thema. Längeres gemeinsames Lernen, Thema. Gestaltung von Übergängen in der Bildungskette, großes Thema. Jugendliche in den Arbeitsmarkt bringen, die Zahl derer ohne Abschluss niedrig halten, dass wir nicht zu viele unterstützende Maßnahmen haben für junge Erwachsene, über denen völlig unklar ist, wo geht's denn hin? Und was ist schiefgelaufen, dass es überhaupt dazu kommen musste? Das ist ein Drama, dass wir das haben. Natürlich glaube ich, wir müssen die Schulstruktur weiterentwickeln. Wir müssen uns Lehrkräfte alle Medien didaktisch professionalisieren. Jetzt haben wir eine Menge Hardware bekommen, auch so manche Software, die wir noch nicht verstehen. Aber geschweige denn mal mediendidaktisch uns fit zu machen, wie arbeiten wir damit? Ja, es ist ja bitte nicht das Ersetzen der Kreidetafel dadurch, dass ich jetzt auf ein Whiteboard schreibe. Ja, das wäre.
In der Realität ist es leider so.
Ja, sehr oft in vielen ist es Fällen, so. Ja. Genau. Und dann auch, und das glaube ich ist auch wichtig, gute Vereinbarungen schließen jetzt als Land Rheinland-Pfalz. Wo liegen die Verantwortlichkeiten? Du hast eben gesagt, ich bin ja auch der Digitalbeauftragte an meiner Schule und krieg nichts dafür. Ne? Die digital Affinen sind die, die freitags nachmittags die Systeme retten oder montags morgens wieder hochfahren. Also wir brauchen die Zuständigkeiten. Wer liefert die Hardware? Wer liefert Software? Wer gibt den Support? Wo ist die Aufgabe der Lehrkräfte? Ich denke, sie liegt in der mediendidaktischen Arbeit, also auf der pädagogischen Ebene. Wir können nicht diese Support, First- und Second-Level-Supports fahren. Das sind Dinge, die müssen wir ausschärfen, damit Schule auch in der Digitalisierung wirklich nach vorne kommt, inhaltlich nach vorne kommt. Dann haben wir Lehrkräfte eine andere Aufgabe als die Schulträger.
Irgendwas zu ergänzen, Pia. Das war gerade so viel. Aber nee, du bist ja auch.
Er hat es beschrieben, ich will noch den Ganztagsausbau nochmal ein Ausrufezeichen, weil ich glaube, dass auf kommunaler Ebene so das nächste große Ding sein wird, aber auch die nächste große Chance, weil wenn es darum geht, Räume zu verändern, Schulen zu verändern, dann ist der Ganztagsausbau sicherlich ein Hebel.
Ja, und das Ganztagförderungsgesetz sitzt uns so langsam im Nacken. Zum 1.8.26 haben wir den Rechtsanspruch für die Primarstufe, für die Kita. Also GAföG schwebt über uns. Noch ist Zeit genug. Auch der Kommunalwahlkampf liegt vor uns und ich denke, das ist ein Thema, was wir auch als Grüne kommunalpolitisch gut aufgreifen sollten im Hinblick auf den Stichtag 1.8.26 Anspruch Ganztagsförderung.
Ja, absolut. Ein Thema, was ja am Ende irgendwie jeden betrifft. Entweder man ist Kind oder man hat Kinder oder man hat Enkelkinder, die in die Schule gehen. Ich glaube, an Bildung kommt auch im Kommunalwahlkampf, auch wenn es ein Landesthema ist, keiner vorbei. Also das gehört da mit rein, auf jeden Fall. Kommen wir, jetzt sind wir schon bei Landespolitik generell und ich habe ja gesagt, wir reden auch so ein bisschen zumindest, so ein Mini-Jahresrückblick, den richtigen für all unsere HörerInnen machen wir dann Ende Dezember mit unseren Fraktionsvorsitzenden Uli und Uli. Sag mal, Uli und Uli. Aber heute so ein bisschen auf Landesebene, Pia. Highlights und wie nennt ihr es bei euch im Podcast immer, Abfuck des Jahres?
Ja, also wenn ich auf 2022 zurückschaue, dann ist das ein Krisenjahr. Also 2021 war schon ein sehr, sehr hartes Jahr, einfach politisch ein hartes Jahr mit zwei Wahlkämpfen und vielen Diskussionen dort drumherum und natürlich noch Corona. Aber 2022, jetzt auch noch mit der Kriegssituation mitten in Europa, den Auswirkungen, die wir hier auch direkt haben, noch den Auswirkungen von Corona. Wir merken ja sehr, sehr stark, wenn wir jetzt an Kinder und Jugendliche denken, welche Auswirkungen die Pandemie auf Kinder und Jugendliche hat, und dann noch die Kriegssituation, diese überlagernden Krisen, die sich zuspitzende Klimakrise, die wir 2021 so dramatisch in Rheinland-Pfalz wahrnehmen mussten durch die Flutkatastrophe, und 2022 die ganze Aufarbeitung, die uns auch als Grüne ziemlich durchgeschüttelt hat, auch die SPD durchgeschüttelt hat. Das war schon, also es war auf Landesebene, landespolitischer Bühne herausfordernd, diese Aufarbeitung der Flutkatastrophe. Es war herausfordernd, die Aufnahme von Geflüchteten, sowohl in den Kommunen als auch im Bildungssystem. Viele Kinder, die auch mehrfach traumatisiert durch die Kriegssituation in unsere Schulen gekommen sind. Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Kommunen dabei zu unterstützen, um die Schulen zu unterstützen, die Situation zu bewerkstelligen. Die großen Sorgen, was die Energiekrise anbelangt. Wie wird der Herbst, wie wird der Winter? Wie können wir vorbereitet sein? Was macht die neue Bundesregierung in einer solchen Situation? Man guckt ja dann so als Landespolitikerin immer so nach Berlin. Was wird denn da jetzt gerade beschlossen? Ah ja, jetzt haben sie das beschlossen. Okay, das bedeutet, dass wir so und so viel Geld jetzt noch in den Haushalt reinpflegen müssen. Also alleine jetzt auch das 49-Euro-Ticket, so happy ich bin, hat jetzt nochmal im laufenden Haushaltsverfahren 75 Millionen Euro mehr bedeutet. Das sind Riesenbeträge für uns als LandespolitikerInnen. Und das können wir auch nur stemmen, weil wir endlich in einer finanziell besseren Situation sind als Land Rheinland-Pfalz. Jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, also um jetzt nicht die Forderung in den Himmel wachsen zu lassen. Und gleichzeitig werden wir 3 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, weil wir die Altschulden der Kommunen übernehmen. Wir haben die Verfassung geändert, damit wir die Hälfte der Altschulden unserer Kommunen übernehmen können. Das ist bahnbrechend. Also ich hätte nie gedacht, dass Rheinland-Pfalz mal in einer finanziellen Situation sein wird, die Altschulden von den Kommunen zu übernehmen. Und gleichzeitig haben wir noch den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt, also die kompletten Finanzbeziehungen der Kommunen. Das ist alles noch so nebenbei passiert, neben dem Blick in die Ukraine, neben der Energiekrise, neben der Aufnahme von Geflüchteten. Wir haben Zahlen wie eben 15, 16. Wir haben so viele, ich sage hier Zahlen, auch steigende Zahlen aus Afghanistan, aus Syrien, aus Iran. Und die Lage ist wirklich so, dass die Kommunen aufnehmen. Sie sind teilweise schon wirklich an der Grenze, was Wohnraumkapazitäten anbelangt, aber es läuft. Und ich bin irgendwie auch sehr, sehr stolz, was die Rheinland-Pfälzer in diesem Jahr geschaffen haben auch, was die Kommunen schaffen, was die Schulen schaffen. Das ist vielleicht das absolute Highlight daran. Aber es ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in den Jahren, in denen ich in der Politik bin, das knüppelhärteste Jahr. Und ich dachte schon 2021 mit der Flutkatastrophe und den Wahlkämpfen und all dem wäre es das gewesen. Aber 2022 war schon sauhart.
Bei dir auch, Stefan? Ja. Ich glaube für uns alle, aber...
Ja, ein sehr anstrengendes Jahr. Sehr, ja. Weil man die Krisen eben nicht Stück für Stück abarbeiten kann, sondern es kommt immer noch was obendrauf. Und das macht mit uns allen was, ne? Keine Frage. Es überlagern sich Probleme, ohne dass die einen schon abgelöst sind. Und das macht es so anspruchsvoll. Und dann zurück zu unserem Beruf, dann eine nächste Generation, das Gefühl zu vermitteln in den Bildungssystemen, ja, einen positiven Blick auf Zukunft zu entwickeln. Das soll uns dann auch gelingen. Das ist nicht leicht, ja, diese positiven Ausblicke zu schaffen, weil viele über den Belastungsgrenzen, zumindest an den Belastungsgrenzen dran sind. Und das ja jetzt seit einigen Jahren. Ja, aber es ist unsere Aufgabe, das zu vermitteln, den Blick nach vorne zu richten. Und es ist anstrengend, sehr anstrengend.
Ja, anstrengend, aber auch schön, und vor allem der Blick nach vorne gerichtet wird auch morgen auf unserem Landesparteitag. Und Pia, du hast eben schon gesagt, worauf du dich am meisten freust, auf die Menschen, auf die auf die Netzwerk, auf das Netzwerken, auf die, das Bierchen am Abend vielleicht, auf die gemeinsamen Gespräche. Aber was steht, so ein kleiner Ausblick auf morgen und dann, oder Rückblick ist es, wenn die HörerInnen diesen Podcast hören. Was steht an? Worauf kann ich mich morgen freuen?
Ja, also wir kommen jetzt zum ersten Mal wieder in Präsenz zusammen und werden einen sozialpolitischen Schwerpunkt, also tatsächlich solidarisch durch die Krise, also Solidarität auch in der Krise, die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen miteinander, dass wir das zusammen eben schaffen aus diesem positiven Ansatz, den Stefan auch eben erwähnt hat und auch gleichzeitig als Standardbestimmung für uns Grüne, dass wir in diesen multiplen Krisen im Endeffekt auf Bundesebene, auf Landesebene und auch in vielen Kommunen, ihr seid ja auch stärkste Kraft da in Koblenz, habt ja auch, tragt ja auch damit dazu bei, wie es dieser Stadt geht, dass wir einen klaren Wertekompass haben und uns daran auch orientieren in diesen Krisen und auch aktuellen Stabilitätsanker sind. Also wer hätte denn gedacht, dass wir in einer so schwierigen Situation als Grüne zwar immer über die Dinge miteinander diskutieren, aber trotzdem klar durch diese Krisen navigieren und es auch mal aushalten, wenn wir mal Dinge machen müssen, die im Widerspruch sind, aber um zu einem höheren Ziel oder einem weiteren Ziel zu kommen langfristig. Und wir wollen auf dem Parteitag auch diese drei Zeitebenen, also was ist jetzt aktuell, die Entlastungspakete, was können wir aktuell machen, aber auch was ist das Morgen, also der wirklich noch stärkere Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch tatsächlich, wie können wir die Kommunen auf diesem Weg unterstützen? Wir werden ja 250 Millionen Euro in die Hand nehmen für kommunalen Klimaschutz, davon 180 Millionen direkt an die Kommunen, dass sie Maßnahmen vor Ort eben umsetzen können, weil wir ja das ganz klare Ziel haben und dass das Übermorgen, also die dritte Zeitperspektive, also das Heute, das Morgen und das Übermorgen, dass wir die Klimaneutralität schaffen. Und das alles mit auch im sozialen Aspekt, dass wir sagen, das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir zukunftsfähig sind, dass wir zusammenhalten können, müssen diese Maßnahmen ergriffen werden. Und das ist so letztendlich das, was wir auch mit dem Leitantrag morgen ausdrücken werden, weshalb wir auch die DGB-Vorsitzende eingeladen haben, weil uns ganz wichtig ist, wir sind nicht nur die Nerds, die Windräder bauen, sondern wir sind auch die, die durch diese erneuerbaren Energien, diese Friedensenergien auch möchten, dass die Gesellschaft eine Grundlage haben, dass wir nicht die soziale Spaltung vorantreiben, dass wir Wertschöpfung generieren und das soll so ein bisschen der Spirit morgen sein und natürlich wollen wir abfeiern auch den Erfolg, dass wir so viel Geld zum Beispiel für den kommunalen Klimaschutz, also diese 250 Millionen Euro, das ist schon echt, kein anderes Bundesland hat aktuell ein solches Paket, das bei den Kommunen ankommt, zusätzlich zu der kommunalen Entlastung, Altschulden habe ich erwähnt, kommunaler Finanzausgleich, also wir befähigen richtig, dass Kommunalpolitik auch echt wieder richtig Spaß macht.
Vielleicht erstmal kurz auf Koblenz runtergebrochen für unsere Koblenzer HörerInnen. Das sind allein 4 Millionen Euro für Klimaschutz für Koblenz und wir haben jetzt am 10. Januar unsere nächste Kreismitgliederversammlung. Da werden wir auch ausführlich drüber diskutieren, was eigentlich für Maßnahmen damit alles umgesetzt werden kann. Und das ist ja jetzt mal wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, Politik, die ankommt. Also Klimaschutz, der ankommt oder der umgesetzt werden kann durch Maßnahmen, die hier getroffen werden. Stefan, wie blickst du auf morgen, außer dass du dich auf die Gespräche freust? Was sind so deine Punkte, wo du sagst, da wird vielleicht eine spannende Debatte oder am Abend gehe ich heim und denke mir, das war ein guter Tag morgen?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, in Krisenjahren, die es auch noch nicht mehr ermöglicht haben, miteinander zusammen zu sein und für Dinge gemeinsam sich nochmal zu verorten, ne, und sich gemeinsam nochmal die Hand zu geben oder sich unterzuhaken, dass es dafür auch wichtig ist, genau zusammenzukommen. Also dieses Abfeiern, Dinge benennen und vor Ort zusammen in dem Gefühl sein, okay, wir haben es nochmal gesehen, es ist wieder möglich, wenigstens ist es schon wieder möglich, miteinander zu tagen und da Kraft aufzunehmen. Ja, ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, um all diese Schritte zu gehen. Wenn man das nur auf Kacheln miteinander klar macht, ja, auf einem digitalen Parteitag und dann Landespolitik sich über Pressearbeit und über Verschaltung in Videokonferenzen abspielt, kann nicht dieselbe Kraft aufnehmen. Und ich glaube, wir brauchen wieder miteinander Kraft und die spürt man am besten, wenn man miteinander tagt. Deshalb die Themen, ja, wie Pia sie anspricht und diesen Impuls und Kraftimpuls mitnehmen und Anlauf nehmen für einen Kommunalwahlkampf. Und dafür ist es gut, morgen hier in Mainz hoffentlich kann man es dann so sagen, zusammengekommen zu sein.
Ja.
Also es gibt ja noch weitere Anträge neben dem Leitantrag, um das vielleicht noch das Bild zu komplettieren. Wir haben auch einen Antrag zur Cannabis-Legalisierung, auf dem stehe ich auch als Unterstützerin. Das wird ja auch.
Wenn ich richtig informiert bin, kommt er ja auch von Bernie, oder?
Genau, Karl Werner von
Heusinger. Also das ist ein Urkoblenzer Antrag.
Genau, das ist der KV-Thekenflügel oder wie auch immer ihr euch nennt.
So nennst nur du uns.
Ja, immer wenn die Koblenzer Bilder posten, sind sie mit einem Bier am Start. Deswegen, und jetzt der Cannabis-Legalisierung.
Hier steht gerade gar nichts auf dem Tisch. Guck mal, kaum ist man in Mainz, steht kein Bier mehr auf dem Tisch.
Die Versorgung also, hier im Abgeordnetenhaus ist
Wahnsinn.
Auch... Das,
muss ich mir gut überlegen, ob ich überhaupt nochmal hier
hinkomme. Soll aber ab Januar besser werden, habe ich gehört.
Okay, ich bin gespannt. Dann muss ich nochmal kommen.
Ja, und dann gibt es nochmal einen Antrag auch zur kritischen Infrastruktur, den auch Karl Bernhard, aber da habe ich auch mitgearbeitet, weil ja auch die IT-Struktur, also die IT-Sicherheit auch Teil der kritischen Infrastruktur ist. Und es gibt jetzt noch einen Dringlichkeitsantrag zum Staatsbürgerschaftsrecht. Ihr alle habt die Diskussion in der Öffentlichkeit mitbekommen. Es soll die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts anbelangt, was Zuwanderung, was auch Einbürgerungen anbelangt, neu geregelt werden. Und wir kriegen erheblichen populistischen Wind, gerade von der Union. Und wollen auch nochmal markieren, wie wichtig ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht ist. Auch, und wir hatten es vorhin mit dem Fachkräftemangel. In allen Branchen schlägt es uns entgegen. Und wir brauchen Menschen, die hier eine die schon hier sind und eine Bleibeperspektive haben, aber auch Menschen, die sagen, ja, ich gehe nach Deutschland, da kann ich eine gute Perspektive für mich und für meine Zukunft finden. Und deswegen haben wir nochmal Katharina Binz, Miss Bakan und ich zusammen noch diesen Dringlichkeitsantrag. Unter anderem stehen auch noch andere dran. Alle anderen haben auch mitgewirkt. Aber das war uns nochmal ganz wichtig, das auch nochmal mit auf den Parteitag zu bringen und da auch nochmal ganz klar zu sagen, da stehen wir Grüne wirklich ganz vorne, auch was diese Idee von einem modernen Einwanderungsland anbelangt.
Total inklusives Thema, ne?
Ja, auch dafür brauchen wir schulische
Jetzt haben
Inklusion.
Wir den Bogen gespannt.
Ja, so schließt sich
das. Inklusion, das hast du eben gesagt, Stefan, betrifft eigentlich alle Bereiche in der Schule und alle Bereiche irgendwie auch im Leben. Und ich glaube, so können wir den Bogen auch spannen. Eine letzte Frage. Wir sitzen hier jetzt im 16.12.2022. Mal angenommen, wir sitzen heute in dem Jahr wieder hier oder vielleicht in Koblenz bei einem Bier. Was würdet ihr oder was müsste geschehen, was soll geschehen in diesem Jahr, dass ihr sagen könnt und zurückblickt und sagt, das war richtig cool an 2023. Das haben wir erreicht, das war gut.
Tja, gesellschaftlich wünsche ich mir, dass wir den Ukraine-Krieg überwunden und irgendwie beenden können. Das wünsche ich mir sehr. Ich hoffe, dass wir für Rheinland-Pfalz im Ahrtal sichtbar weiter sind, auch gefühlt in den Menschen. Also dass es wirklich, dass das Gefühl da ist, ja, es ist deutlich, hat sich deutlich was getan. Das wären für mich die zwei großen Themen. Bildungspolitisch hoffe ich, dass die angesprochene Inklusionsverordnung da ist. Wir wissen, wovon sprechen wir eigentlich. Und bildungspolitisch hoffe ich auch, dass die Schulbaurichtlinien angepackt werden. Sie stehen im Chorvertrag und sie müssen irgendwann mal, muss es mal losgehen, dass wir da auch einen Schritt weiter sind, in welche Richtung das geht. Also wenn uns das gelänge, im Großen wie im Kleinen, dann kann man vielleicht etwas mehr durchatmen am 16.12.23.
2023. Pia.
Ja, also die inhaltlichen Themen, die Stefan gesagt hat, genau, würde ich einfach ein Ausrufezeichen dahinter machen. Ich würde nochmal ein bisschen aus Sicht der Landtagsfraktion nochmal ergänzen. Wir haben das Wahlalter mit 16, die Verfassungsänderungen in den Landtag eingebracht und werden das jetzt das erst im ersten halben Jahr beraten und nochmal alles versuchen, um die CDU zu überzeugen, weil wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um das Wahlalter mit 16 beschließen zu können, schon für die Kommunalwahl. Bei der Europawahl werden die 16-, 17-Jährigen wählen gehen können und am selben Tag finden die Kommunalwahlen 2024 statt. Und wenn wir die Verfassungsänderung nicht mit der CDU hinbekommen, dann werden tatsächlich weiterhin die Menschen erst ab 18 bei der Kommunalwahl wählen können. Und das, da versuchen wir gerade nochmal alles, mobilisieren nochmal alles an Überredungen bei der CDU und hoffen, dass sie im Mai zustimmen. Dann kriegen wir es nämlich hin. Und ich hoffe, dass ich einfach nächsten Dezember hier sitze und sage, ja, wow, nächstes Jahr werden die 16-, 17-Jährigen mit abstimmen. Wir brauchen nochmal eine ErstwählerInnen-Kampagne und alles ist super. Aber dann hoffe ich, dass wir ganz viele tolle Kommunalwahllisten aufgestellt haben bei den Grünen vor Ort, weil wir ein Jahr vor der Kommunalwahl ja beginnen können. Also ab Mai können dann die Listen aufgestellt werden. Und ich hoffe, dass dann ganz viele für die tollen grünen Listen kandidieren und wir Wahlprogramme vor Ort diskutiert haben, was wir denn erreichen wollen und das alles mit einer Zuversicht machen, weil die Punkte, die Stefan angesprochen haben, dass der Ukraine-Krieg beendet ist, dass wir da Perspektiven haben, dass wir die Energiekrise in den Griff bekommen haben, dass wir Zuversicht haben und dass wir sagen, ja okay, jetzt nächste Kommunalwahl ist dann ein Kickoff, nochmal kommunal eins draufzulegen für die Grünen.
Das mit Zuversicht und allem, was ihr gerade so schön beschrieben habt, klingt schon sehr weihnachtlich. Lasst uns verabschieden in die Weihnachtszeit. Ich danke euch für das Gespräch heute, dass ihr mich hier eingeladen habt nach Mainz. Es war eine wunderschöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Wie gesagt, jetzt geht's ab in die Mainzer Innenstadt für das ein oder andere Glühweinchen oder Bierchen. Und ansonsten sehen wir uns morgen auf dem Parteitag. Und alle HörerInnen, euch allen ein schönes... Nee, wir hören uns nochmal mit dem Jahresrückblick. Aber ansonsten, wer die Folge vielleicht verpasst, dann ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.